Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea de Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute werde ich dir von meinem Yoga-Weg berichten, von meinem Lebensweg und wie ich zum Yoga gefunden habe. Und das mache ich nicht, weil ich so ein großes Mitteilungsbedürfnis hätte und mir sonst niemand zuhören mag. Ganz im Gegenteil, ich muss schon über meinen Schatten springen. Aber ich möchte gerne etwas zurückgeben. Ich selbst habe mich schon viel von den Lebensgeschichten anderer inspirieren lassen, höre selber leidenschaftlich gerne Podcasts, schaue mir Talkshows wie die NDR Talkshow an, lese Autobiografien und konnte schon sehr viel daraus für mich mitnehmen. Und seien wir doch mal ehrlich, was uns ganz besonders interessiert, ist, wenn Menschen wirklich Persönliches preisgeben, wenn sie von ihren Schwächen berichten, von Tiefpunkten in ihrem Leben und wie sie daraus gestärkt hervorgegangen sind. Auch ich hatte schon den ein oder anderen Tiefpunkt in meinem Leben und vor allem Yoga hat mir geholfen, diese Tiefpunkte gut zu meistern und meinen Weg immer mehr zu finden. Auch wenn jeder von uns seinen ganz individuellen Weg geht, so haben wir ja doch ganz ähnliche Hürden, ähnliche Sorgen, Gefühle. Und ich finde es schön, ganz offen sich darüber austauschen zu können und sich inspirieren zu lassen. Zukünftig werde ich ja auch Interviewgäste hier haben. Und heute möchte ich quasi etwas mit gutem Beispiel vorangehen. Ich wünsche mir von meinen zukünftigen Gästen, dass auch sie etwas Persönliches erzählen, dass sie uns erzählen, wie Yoga ihnen auf ihrem Lebensweg geholfen hat. Und heute mache ich quasi den ersten Schritt. Vielen Dank für dein Dasein und das Zuhören. Okay, ihr Lieben, let's get personal. Ich berichte euch von meinem Weg zum Yoga, von meinem Leben. Heute ist ein Sonntag im August, draußen ist es etwas grau. Ich sitze hier in meiner Yoga-Ecke, aus der auch meine Online-Klassen übertragen werden und bin heute ganz voller Energie. Ich hatte heute Morgen schon eine ganz schöne Pranayama-Session und danach Mantra singen und meditieren im Rahmen meiner Yoga-Weiterbildung, die ich gerade mache. Und jetzt fühle ich mich gerade richtig gut, könnte ganz viele Dinge auf einmal machen und habe mich entschieden, heute ist der Tag, um diese Folge aufzunehmen, die schon ein bisschen aufregend für mich ist. Man berichtet ja nicht jeden Tag so über sein ganzes Leben. Und ich bin jetzt ganz gespannt, wie es mir gelingt, diese 40 Lebensjahre in eine Podcast-Folge zu verfassen, die ja auch nicht irgendwie ewig lang sein soll. Und versuche mich so auf die Highlights zu konzentrieren oder vielleicht auch eher die Downlights. Ich möchte euch ja auch so von meinen schwierigen Zeiten berichten, da ja gerade die einen häufig auf diesen inneren Weg bringen. Also lasst uns am besten direkt loslegen. Ich beginne ganz von Anfang an mit meiner Kindheit. Ich bin 1981 geboren im schönen Berlin. Und bin da aufgewachsen mit Mama und Papa und älterem Bruder und habe wirklich sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Wir sind in Urlaub gefahren, wir hatten Sonntage mit Frühstück im Bett, es wurde gelacht und sich gefreut und ja, ich bin, wenn ich daran denke, so ganz mit Liebe und Glück erfüllt. Das war wirklich eine sehr schöne und gefühlt behütete, beschützte Kindheit. Ich war ein sensibles Kind, würde ich sagen. Ich hatte schon immer so recht feine Antennen. Und vielleicht hast du die erste Folge gehört über Yoga und Ayurveda. Da spreche ich auch über meine Konstitution in Bezug auf die Doshas im Ayurveda. Und ich habe viel Kapha in meiner Konstitution. Und ich glaube, das hat man da als Kind, hat sich das schon gezeigt, dass ich einfach dieses Kapha ist ja dieses Geerdete, diese Ruhe, das wurde mir offenbar so mitgegeben. Ein Freund der Familie hat mal über mich gesagt als Kind, dass ich unter einem besonderen Stern geboren sei. Das höre ich natürlich gerne, klingt sehr schön. Und wenn ich diesen Satz höre, dann sehe ich mich im Kindergarten sitzen, zwischen ganz vielen Kindern, im Trubel. Um mich rum wird sich gestritten und gespielt. Und ich bin da so dabei und lasse mich gar nicht aus der Ruhe bringen. Das ist, wenn wir da mal die Brücke schlagen wollen zur Yoga-Philosophie. Im Yoga wollen wir ja die Eigenschaften eines Lotus erreichen. Daher ja auch dieser Lotus-Sitz, in dem wir meditieren. Und der Lotus steht unter anderem dafür, dass diese Blätter, die sind schmutz- und wasserabweisend. Und letztendlich sind das diese Eigenschaften von, wir sind dabei und bleiben aber in unserer vollen Blüte, egal was um uns rum passiert. Und ich glaube, die meisten Kinder und so auch ich haben das wahrscheinlich auf so eine ganz natürliche Art und Weise, dass wir einfach so bei uns sind, dass wir sein können, ohne uns aus dieser Ruhe bringen zu lassen. Ich erinnere mich auch, dass ich damals so innere Bilder hatte. Ich glaube, auch das ist was, was viele Kinder haben, dass vielleicht die Seele mit uns spricht über innere Bilder. Und die habe ich dann irgendwann ein bisschen verloren. Aber später, als ich dann so auf meinem Yoga-Weg war, kamen ganz viele Bilder auch in Meditation zurück. Und von ganz vielen konnte ich dann auch im Nachhinein entschlüsseln, was die mir so sagen wollten, was ich als Kind waren die halt einfach da, ohne dass ich da so viel mit anfangen konnte. Manche schön, manche auch so ein bisschen beunruhigend. Und ja, aber auch das kam dann alles später wieder. Und das ist für mich einfach, wenn ich mich daran zurückerinnere, so ein Zeichen, dass diese Spiritualität halt irgendwie schon immer da war. Diese Ruhe wurde später ein bisschen gestört. Wenn ich mich dann so erinnere, war, als ich eingeschult wurde, auch da habe ich noch viele schöne Erinnerungen, aber ich erinnere mich auch, dass so dieses in der Schule sein sich für mich recht unnormal angefühlt hat. Und da fing an so ein Gefühl von, vielleicht stimmt irgendwas mit mir nicht. Weil es schien ja normal zu sein. Jeder ging zur Schule, jeder saß da in der Schulbank, hat sich gemeldet, wenn er was sagen wollte, hat Gedichte aufgesagt, wenn er das musste, wurde benotet. Und das hat sich für mich überhaupt nicht richtig angefühlt. Und meine Schlussfolgerung war dann, dass ja mit mir was nicht stimmen kann. Weil das scheint ja normal zu sein, alle machen das. Und nur ich finde das komisch. Ich schätze mal, ich habe da auch mit niemandem drüber geredet. Aber das war dann einfach so, was ich da so in mir langsam geschlussfolgert habe. Kleiner Teaser, später wirst du noch hören, warum ich irgendwann meinen Weg zu einer Therapeutin gefunden habe. Als wir da so entschlüsselt haben, wie so meine Kindheit war und so weiter, sagte sie, ach, das ist eine späte Störung und winkte so ein bisschen ab. Das war für mich ein ganz schöner Moment, weil ich so das Gefühl hatte, ach cool, das kriegt man leicht wieder hin. Und damit sollte sie auch recht behalten. Zu dieser Zeit, so zur Grundschulzeit, hatte ich auch schon meinen ersten Kontakt zu Yoga. Und zwar hat mein Papa Yoga gemacht. Und ich erinnere mich, wir hatten damals Meditationskissen im Wohnzimmer und eine Meditationsbank. Und da lag auch ein Yoga-Buch. Das Buch habe ich mal mit einer Freundin durchgeblättert. Ich habe damals auch geturnt und wir haben dann da so die Asanas nachgeturnt, ohne irgendwie wirklich natürlich zu wissen, was es damit so auf sich hat. Aber ich erinnere mich, dass das so eine Faszination für mich hatte. Und witzigerweise, ja, ich sitze jetzt hier in meiner Yoga-Ecke und ich habe einen farblich ähnlichen Teppich wie der, der früher in unserem Wohnzimmer war. Ein farblich ähnliches Meditationskissen. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, da wurde so ein Samen gesät. Ich erinnere mich auch noch an meinen fast 2 Meter großen Vater, der am Strand im Kopfstand geübt hat. Auch das war für mich irgendwie ganz faszinierend. Ja, aus der Grundschule ging es dann in die Oberschule. Auch da, ich muss sagen, also dieses Schulsystem war schwierig für mich. Ich habe mich auch da unwohl gefühlt. Aber gleichzeitig hatte ich auch ganz tolle Freunde. Wir waren eine tolle Clique. Aber ich wurde so zunehmend, so und so nehme ich es wahr, so habe ich es in Erinnerung, zunehmend schüchterner. Ich wollte mich auch in der Schule, ich wollte mich nicht melden. Ich habe auch diesen Sinn in der Schule irgendwie nie gesehen. Also das war für mich irgendwie schwierig. Und es entstand langsam so eine Neugier auf etwas unvernünftige Dinge. Also ich habe mich schon hingezogen gefühlt zu auch so ein bisschen verbotene Sachen machen, wie Rauchen, Alkohol trinken. Ja, ich bin in Berlin aufgewachsen. Es gab da viele spannende Möglichkeiten. Und ja, das ging dann schon langsam los, dass ich mich da so ein bisschen ausgetestet habe mit meinen Freunden zusammen. Und ja, dann kommen wir jetzt zu einer Zeit, da war ich so 16, 17. Und das war eine schwierige Zeit für mich. Ich habe lang überlegt, was ich darüber erzählen möchte, weil da war jetzt ein Ereignis, worüber ich gar nicht so viel rede, aber was ganz prägend ist. Und ich habe erst überlegt, ob ich das nicht weglassen kann, aber habe mich dann entschieden, das auf jeden Fall zu erwähnen, weil es einfach dazugehört und weil auch da es mir sehr geholfen hat, von anderen Frauen zu hören, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Genau, deswegen möchte ich auch das mit euch teilen. Also einmal war in der Zeit es so, dass sich meine Eltern getrennt haben. Also dieses Familienglück hielt nicht ewig an. Da gingen irgendwann die ersten Streitigkeiten los. Und eben als ich so 16, 17 war, haben sie sich getrennt. Das war natürlich auch nicht ganz leicht, aber in dem Alter durchaus, ja, konnte ich das reflektieren. Das war sicherlich leichter, als wenn Eltern sich früher trennen. Ich war dann mit einer Freundin im Urlaub und da habe ich ein blödes Erlebnis gehabt und habe einen sexuellen Übergriff erlebt. Mir wurde etwas ins Glas getan. Also ich bin nach, glaube ich, 2 Schlucken von einem Bier in Ohnmacht gefallen und war aber noch bei Bewusstsein. Also ich habe immer noch erlebt, was gemacht wurde, aber ich konnte meinen Körper nicht mehr bewegen. Ich konnte nichts machen. Und dann ist dieser sexuelle Übergriff geschehen, an den ich mich halt auch noch genau erinnere. Also ich bin damals so wie aus meinem Körper rausgetreten. Also wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, dann sehe ich mich da liegen. Und daraufhin fing eine sehr schwere Zeit an. Also einmal, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich hatte zwar damals auch von K.O.-Tropfen gehört, aber ich wusste nicht, dass man da noch so bei Bewusstsein sein kann. Habe natürlich das auch viel hinterfragt und ja, auch deswegen auch ein Grund, warum ich das erzähle, weil ich habe dann irgendwann in einer Reportage hat eine junge Frau darüber gesprochen, dass ihr genau das Gleiche passiert ist und da war ich so erleichtert, dass ich dann halt gemerkt habe, okay, ich bin nicht die Einzige, das war anscheinend wirklich so, ich brauchte tatsächlich so eine Bestätigung von außen. Und da fing dann eine ganz schwierige Zeit für mich an. Also ich erinnere mich, dass ich mich da wirklich so in mich zurückgezogen habe. Ich wollte eigentlich am liebsten gar nicht mehr so wirklich da sein. Ich wollte nicht gesehen werden. Ich erinnere mich, dass ich auch so meine Kleidung verändert habe. Ich war früher viel immer so mit High Heels und bauchfrei unterwegs. So ein ganz bisschen so in die Tussi-Richtung, würde ich sagen. War auch, glaube ich, so ein bisschen stolz drauf, groß, schlank und blond zu sein. So diesen normalen Durchschnitt oder Ideal einigermaßen zu entsprechen. Und dann nach diesem Erlebnis habe ich aber dann eher so Turnschuhe getragen, habe eher weite Klamotten getragen. Ich meine, dass ich mir dann auch die Haare geschnitten habe, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Irgendwann in dieser Zeit hatte ich dann auf jeden Fall auch mal kurze Haare. Ich fand das Leben richtig doof. Wusste wirklich nicht mehr so richtig, wie es weitergehen soll. Und auch hier nochmal diese Verbindung zum Yoga zu schlagen. Man sagt ja, Yoga ist Integration, nicht Separation. Und ich war aber halt nicht in der Lage, dieses Erlebnis zu integrieren. Und deswegen fing da halt wie so eine Abspaltung an. Also so eine leichte Abspaltung war vielleicht schon dann in der Grundschule, als ich so gedacht habe, okay, irgendwie stimmt hier was mit mir nicht. Ich bin nicht so ganz richtig. Und dann nach diesem Erlebnis war das auf jeden Fall noch deutlich verstärkt. Später, auch dank meines Yoga-Weges, ist es mir zum Glück gelungen, dieses Erlebnis zu integrieren. Da hat mir vor allem tatsächlich wirklich eine Meditationstechnik geholfen. Das ist ja ein kurzer Sprung nach vorne. Ich bin dann ja irgendwann, habe ich mit diesen Indienreisen begonnen und war da dann bei einem Lehrer, wo ich die Om Chanting-Meditation gelernt habe. Und ja, das war wirklich bei mir, die hat total angeschlagen, könnte man sagen. Da kam ganz viel, also erstmal kamen Emotionen hoch und dann kamen eben ganz viele innere Bilder. Und ich konnte tatsächlich sehen auf Seelenebene, warum mir das geschehen ist. Also man spricht ja auch im Yoga von Karma. Und das wird häufig so ein bisschen falsch interpretiert, als würde man einfach was Schlechtes erleben, weil man was Schlechtes getan hat, als wäre das wie so eine Rache oder so. Dieses Karma meint ja einfach Ursache, Wirkung. Alles, was man tut, hat eine Auswirkung. Und das konnte ich eben ganz deutlich erkennen, warum mir das passiert ist. Und das, dadurch ist das alles wieder in so ein logisches System für mich gefallen. Und ich konnte das für mich sehr gut integrieren. Ein kleines bisschen ist aber noch was davon übrig geblieben. Ich habe danach so eine Kameraangst entwickelt. Das habe ich dann auch irgendwann mal wirklich mit Fotos nachvollzogen. Und ich habe noch aus diesem Urlaub, in dem dieses Erlebnis passiert, es gibt noch Bilder, wo ich eigentlich mich sehr frei und selbstbewusst vor der Kamera positioniere. Und ich habe irgendwann aber wirklich eine extreme Kamerascheu entwickelt, dass ich schon so wie versteinert bin, wenn nur eine Kamera auf mich gerichtet war. Die habe ich dann so ein bisschen mit der Zeit abgebaut. Vielleicht, wenn du mein Instagram kennst, denkst du vielleicht, hey, Kamerascheu, jetzt sind doch 10.000 Bilder von dir. Ja, ich habe tatsächlich Instagram auch so ein bisschen genutzt, um da wieder in dieses Mich-Zeigen zu kommen. Und im Großen und Ganzen bin ich da auch recht frei von geworden. Aber manchmal falle ich tatsächlich da noch mal rein zurück, dass ich so mich ganz unwohl vor so einer Kamera fühle. Was ansonsten noch in dieser Zeit in so Oberschule mich beschäftigt hat, war natürlich auch die Berufsfrage. Ich war ja nicht so eine Bombenschülerin, muss man sagen, halt so Durchschnitt. Ich habe dann auch einmal, das war auch begründet durch diese Krise, einmal ein Jahr wiederholt. Und ich wusste auch wirklich nicht, was ich beruflich machen soll. Also auch da dieses Schulsystem, ich habe das Gefühl, das ist einfach nicht für Kinder wie mich gemacht, die, ich würde schon sagen, dass ich halt ganz viele Fähigkeiten mitbekommen habe, aber die sind halt nicht unbedingt in Noten ablesbar. Also meine Stärke liegt, denke ich, eher so in diesen sozialen Kompetenzen, in den Soft Skills, in diesem Intuitiven. Und das wurde da ja nicht so abgebildet. Und auch wenn man zu so Berufsberatung gegangen ist, die haben halt dann immer geguckt, ja, in welchen Fächern ist man denn gut, und daraus irgendwie geschlossen, was man jetzt beruflich machen soll. Das hat mir alles überhaupt nicht weitergeholfen. Also ich war da echt so ein bisschen lost und habe dann nach der Schule erstmal gejobbt. Ich habe die ganze Zeit auch irgendwie immer ganz gut noch weiter gefeiert. Also das hat sich auf jeden Fall lange durch mein Leben gezogen. Ich war dann 3 Monate in Australien, das war toll, aber auch als ich zurückkam, wusste ich noch nicht so richtig, was ich machen soll. Habe mich dann in die Uni eingeschrieben, gejobbt, dann mich irgendwann für eine Ausbildung zur Friseurin entschieden, weil ich irgendwie einfach so schlechte Erfahrungen in der Schule gehabt habe, dass ich eher so was Praktisches machen wollte, was Kreatives, und hatte dann auch ja irgendwie eine Bewerbung geschickt und dachte, wenn das klappt, dann mache ich das. Und so war es dann auch, habe ich in Berlin Mitte in so einem recht szenigen Friseursalon, wo auch so Promis ein- und ausgehen, dann meine Ausbildung gemacht. Das war auch eine ganz tolle Zeit. Ich war inzwischen ausgezogen, habe in Kreuzberg gewohnt. Meine ganzen Freundinnen haben in Kreuzberg gewohnt. Wir hatten echt viel Spaß. Und ja, haben auch so die ein oder andere Droge ausprobiert. Also ich war so auf der Suche nach dem Glück, würde ich sagen. Man sagt ja, Sucht ist Suche und Sucht ist Flucht. Und ich kann das beides unterschreiben. Also es war so diese Suche nach dem Glück und aber auch so die Flucht vor einem selbst. Also da waren auf jeden Fall Gefühle, die ich halt keinen Bock hatte zu fühlen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, da hilft ja Alkohol und Drogen, ne? Also das, ich kann es schon durchaus nachvollziehen, warum man das macht. Übrigens heutzutage, trinke ich gar keinen Alkohol mehr, ich trinke noch nicht mal mehr Kaffee, also das alles hat sich sehr, sehr verändert. Aber auch hier nochmal der Bogen zur Yoga-Philosophie. Man spricht ja von Bhagavad Dharma, dem menschlichen Dharma, das, was wir alle gemein haben, was uns alle verbindet. Wir suchen nach dem unendlichen Glück. Wir alle wollen auch eigentlich nur glücklich sein. Und was wir aber auch so gut wie alle falsch machen, ist, das Glück im Außen zu suchen. Weil klar, an so einem Partyabend, das war super, ich hatte mega viel Spaß, aber es hält ja nicht an. Und so ist es ja auch nicht nur beim Feiern, sondern in vielen anderen Dingen. Wir suchen unser Glück in einem Urlaub, in einem Menschen, in einem Job. Aber das alles ist nicht unbedingt von Dauer. Also es ist eigentlich kein sicherer Weg, dort sein Glück zu suchen. Ja, aber da diese Erfahrung macht so jeder für sich. Und ich war kurzzeitig dann versucht, das so zu verteufeln, dass ich in meiner Vergangenheit so viel gefeiert habe. Aber auch da hat meine Therapeutin einen ganz guten Job gemacht und mir vor Augen geführt, dass ja alles so seinen Sinn hat. Und da auch einen liebevollen Blick auf mich selbst zu haben und halt auch das Schöne darin zu sehen. Also ich werde ganz sicher nicht als Oma denken, oh Mann, hätte ich mal mehr gelebt, hätte ich mal mehr Abenteuer gehabt. Das habe ich definitiv schön ausgelebt. Ich weiß noch, auch noch mal ein kleiner Vorgriff, später meine Indienreisen. Da war ich einmal bei einem Astrologen und der hatte unter anderem zu mir gesagt, 2006, 2007, da hat sich ihr Leben ganz schön verändert. Da hätte ich dann einen neuen Job, neue Beziehung und eine neue Stadt. Alles hätte sich verändert. Und da hat er tatsächlich ins Schwarze getroffen. Offenbar stand es in meinen Sternen geschrieben. 2006, 2007, da war ich dann ja mit der Friseurausbildung fertig. Und da war dann wieder die Frage, wie geht's weiter? Ich hatte mich als Friseurin in Zürich beworben, weil da meine Herzensschwester lebt. Und ich dachte mir, in der Schweiz verdient man wenigstens was als Friseurin. Und ich hatte mich zum Studieren in Hamburg beworben, Kosmetikwissenschaften auf Berufsschullehramt. Da denke ich immer noch, das ist wirklich so eine Entscheidung gewesen, die mein Leben sicherlich sehr verändert hat. Ich habe mich dann für den Studienplatz in Hamburg entschieden, unter anderem auch, weil ich damals noch in einer Beziehung war mit einem Mann in Berlin. Mit dem war ich dann da auch schon so 5, 6 Jahre zusammen und dachte mir, eine Fernbeziehung Berlin-Hamburg ist realistischer als Berlin-Zürich. Außerdem war es die letzte Chance, noch nach der alten Studienordnung zu studieren, bevor ich dann Bachelor-Master hätte machen müssen. Somit hat sich dann 2006, 2007 ziemlich viel verändert. Ich bin dann nach Hamburg gezogen. Ich habe das Studium angefangen und diese Beziehung, bisher meine längste Beziehung, das waren dann insgesamt 6 oder 7 Jahre. Wir hatten uns einmal getrennt, waren dann nochmal zusammen, so in dem Dreh. Die hat sich dann auch verabschiedet, oder eher, ich habe mich verabschiedet. Was auch, bin ich heutzutage sehr dankbar drüber. Die Beziehung war wirklich toll für diese Zeit, aber ich konnte mich da dann nicht mehr wirklich weiterentwickeln und hatte mich da auch, wenn ich so zurückgucke, ganz schön in dieser Beziehung verloren. Auch da waren es ja nicht so leichte Zeiten. Ja, dann neu in einer neuen Stadt, neues Studium, Beziehung, erst gekriselt, dann getrennt. Aber es wurde dann ziemlich toll. Ja, ich habe mein Single-Leben genossen. Auch da habe ich noch ordentlich gefeiert. Aber jetzt anders. In Berlin ist man ja eher so auf Elektropartys gegangen. In Hamburg war das irgendwie, waren das wieder so die normalen Partys mit Musik, wo man mitsingen kann. Irgendwie so ein bisschen fröhlicher, nicht so kühl. Und habe 10.000 Jobs gemacht. Also es war eine sehr bewegte Zeit. Um mal wieder nochmal aufs Yoga zu kommen. Ich hatte dann in dieser Zeit schon in Berlin-Kreuzberg, wo ich Friseurausbildung gemacht hatte und so weiter, hatte eine Freundin von mir eine Yoga-Ausbildung angefangen und hatte dann uns einen Kurs angeboten. Das heißt, wir Freundinnen waren dann da regelmäßig und wurden von ihr unterrichtet. Das war schon ganz toll. Und in Hamburg hat dann Yoga auch immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen. Also ich bin zum Unisport und habe mich hier durch die verschiedenen Yoga-Studios probiert und ja, das wurde irgendwie immer interessanter für mich und das hat sich wirklich so dieses, das ist ja eigentlich einmal dieser Weg nach außen, dieses Feiern, viel erleben, wirklich das Glück im Außen suchen und dann dieser Weg nach innen, das Yoga, hat jetzt auch immer mehr Raum eingenommen und das sind ja wirklich zwei sehr gegensätzliche Richtungen, wo eigentlich schon, wenn ich so drauf zurückblicke, ziemlich deutlich wird, dass es da irgendwann mal zu einem Crash kommen muss. Und ja, der wird auch noch kommen. Ja, im Großen und Ganzen dann eine tolle Zeit in Hamburg, studiert, echt viel los. Und auch die Indienreise natürlich. Ich hatte dann ja Semesterferien und hatte dadurch die Gelegenheit, dann längere Zeit auch in Indien zu verbringen. Die erste Indienreise war echt noch so Zufall mit einer Freundin. Wir wollten einfach irgendwo hin, wo es fremd ist. Wir dachten irgendwie so, ja, asiatischer Raum ist auf jeden Fall spannend. Wohin gibt es die günstigsten Flüge? Die ging dorthin und das war für mich ziemlich Liebe auf den ersten Blick und hat natürlich auch diesen Yoga-Weg gefördert. Auch wenn das bei der ersten Reise noch gar nicht so der Fokus war, kommt man da ja einfach viel mit Spiritualität und Yoga in Kontakt. Und so ja, wurde dieser Weg immer mehr gebahnt. Irgendwann ging dann auch die Uni-Zeit zu Ende und dieses Ende der Uni war dann schon auch anstrengend. Also diese Prüfung und dann ja auch schon der Gedanke, was kommt danach. Ich hatte ja auf Berufsschullehramt studiert, also es wäre eigentlich so der klassische Weg gewesen, jetzt Berufsschullehrerin für Friseure zu werden. Aber ich hatte ja ein Praktikum auch in der Berufsschule gemacht und das war echt gar nicht meins. Also ich konnte mich da mit diesem Lehrersein wirklich null identifizieren. Hatte auch immer das Gefühl, das ist wie so ein goldener Käfig, auch dieses Beamtendasein, ne? Das ja, schreckt mich total ab, gar nicht meins. Ich dachte dann auch schon mit Indien, ich kann ja dann gar nicht im Winter so lange weg. Ich habe zwar im Sommer 6 Wochen Sommerferien, aber ja nicht im Winter und ich kann mir nicht spontan meinen Tag frei nehmen, sondern ja, ich hatte so wirklich gar keine Lust auf dieses Starre und ja auch wieder dieses Schulsystem, was ich ja schon als Kind als sehr unangenehm empfunden habe. Das wusste ich dann, das ist nicht meins. Und ich hatte aber so mein Herz für die Wissenschaft entdeckt. Ich hatte auch unter anderem als studentische Hilfskraft an der Uni gearbeitet. Und meine Abschlussarbeit hat mir total Spaß gemacht. Also ich schreibe ja super gerne. Ich fand meine Abschlussarbeit toll, so eine Fragestellung zu haben, dazu was zu untersuchen, das dann auszuwerten. Und dachte dann, okay, dann wird es die Promotion. Ich wollte dann aber nicht promovieren in meinem Fachbereich, sondern ja, irgendwo anders. Ich wusste auch noch nicht so genau wo. Und habe mir dann einen Dermatologen, einen Professor hier in Hamburg ausgeguckt. Ich weiß nicht, ob man Namen nennt, vielleicht lasse ich es lieber. Der sitzt auf jeden Fall da am Dermatologikum, am Stephansplatz in diesem imposanten Gebäude. Und hatte da dann schon die erste Bewerbung hingeschrieben, während ich noch in den Prüfungen war. Hatte da dann auch eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen und so da schon so die ersten Weichen gelegt. Und ja, war in dieser Zeit schon sehr getrieben, wenn ich da so zurückdenke. Also irgendwie dachte ich so, ja, jetzt muss die Karriere losgehen. Und da hat sich dann auch langsam mein Körper gemeldet. Also auch nochmal Erinnerungen an diese erste Folge mit meinem Kapha, das ich eigentlich mitbekommen habe. Wie mir dann auch eine Ayurveda-Ärztin gesagt hat, ich habe eigentlich eine sehr, sehr viel Beständigkeit und gute Struktur, auch körperlich, also eine gute Voraussetzung für eine gute Gesundheit. Aber ich habe die ja schon recht aufs Spiel gesetzt. Also einmal durch diesen ungesunden Lebensstil mit dem ganzen Gefeier, dann auch mit diesen wirklich vielen Sachen. Das ist wahrscheinlich das Pita in mir, was ich immer alles machen, machen, machen und hier noch einen Job und da noch einen Job. Bin da auf jeden Fall viel über meine Grenzen gegangen, weil ja eigentlich ich sehe das sensible Kind, was dann aber halt, ja auch wenn man dann trinkt und so, dann ist man ja so ein bisschen dumpfer, ne? Da bin ich dann ja viel in Situationen gewesen, wo glaube ich eigentlich viel zu viel für mich los war. Ja, dann dieses total nach vorne gehen, jetzt okay, Promotion, was als nächstes und hatte dann interessanterweise in einem Yoga-Workshop habe ich so diese seitliche Planke gemacht, wo man auf einer Hand ja letztendlich sehr viel Körpergewicht hat. Und da schoss mir ein Schmerz durch die Schulter, durch den Nacken. Und dann hatte ich einen steifen Hals. Und da fing jetzt so eine längere Krankheitsgeschichte letztendlich an. Wir wissen ja, Körper und Geist, ne? Alles gehört zusammen. Und so gehörte dann auch diese körperliche Reise auch zu so meinem spirituellen Weg. Ich bin dann in Deutschland schon natürlich erstmal zu Ärzten, Physiotherapeuten, dann auch zu Osteopathen, Heilpraktikern eine ziemliche Reise hinter mir, weil dann nämlich auch Migräne anfing und eben immer wieder diese starken Schmerzen in der Schulter, teilweise mit Taubheit im rechten Arm. Das hat mich schon auch ein bisschen beeinträchtigt und gerade diese Migräne war auch teilweise echt sehr, sehr schlimm. Auch später dann auf einer meiner Indienreisen, das war eigentlich so der einzige Moment, wo ich mich voll und ganz verstanden und gesehen gefühlt habe. Deswegen auch mein großes Interesse und meine Begeisterung für Ayurveda. Da war ich dann durch Zufall bei einem Ayurveda-Arzt in einem ayurvedischen Krankenhaus gelandet. Mitten im Nirgendwo, ich die einzige Touristin, kaum jemand sprach Englisch. Und der hat mich angeguckt und mir gesagt, dass ich schief bin. Wo ich dann dachte, hä? Ich habe dann in den Spiegel geguckt und ich war total schief. Meine rechte Schulter viel höher als die linke. Er meinte zu mir, sogar mein Lächeln sei schief. Und dann gucke ich im Spiegel und denke, ja krass, ich lächle nur auf einer Seite. Ja, ich war bei so vielen Ärzten und so in Deutschland, hier hat es niemand gesehen. Und der da mit einem Blick, und dann war ich da ein paar Tage, der hat mich dann wieder gerade gemacht. Auch das, ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf meinem Weg. Danach war ich ein Jahr komplett migränefrei. Sie ging dann wieder ein bisschen los, aber inzwischen, habe ich die wirklich sehr, sehr gut im Griff. Also im Moment, das ist wirklich jetzt sehr lange her. Das ist dann immer die große Hoffnung, jetzt ist sie weg. Man weiß es nie, vielleicht kommt sie dann nochmal wieder. Aber ja, auch dieser Weg gehört einfach total dazu. Genau, zurück zu meinem beruflichen Weg. Ich habe dann diese Promotion angefangen und das war wirklich, ich habe mich getrieben gefühlt. Ich habe mir ein schwieriges Projekt ausgesucht und mein Kopf wollte das unbedingt. Ich wollte promovieren, unbedingt. Und zwar nicht bei uns im Fachbereich. Ich habe mir dadurch halt einfach schon was sehr Schwieriges überlegt. Aber hatte dann ja diesen Professor, der fand mich irgendwie super und wollte das mit mir machen. Und dann war aber ja klar irgendwie, okay, er ist mein Doktorvater, aber ich wollte ja auch Geld verdienen. Und der war gar nicht mehr so aktiv an der Uni. Also ich dachte eigentlich, ich kann dann wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni werden. Das ging aber nicht. Dann hat er sich was für mich überlegt, so ein Projekt mit einer Kosmetikfirma zusammen, die mit der er halt eng verbunden war, wo er so das Werbegesicht war. Und die wurde gerade aufgekauft von so einem Franzosen, der offenbar viel Geld hat und gerne so Start-ups aufkauft und groß macht und wieder verkauft. Und da war ich dann irgendwie in diesem Gefänge, mir fehlt gerade das richtige Wort, also ich saß da plötzlich zwischen ganz vielen wichtigen, in Anführungsstrichen, erfolgreichen Männern. Dieser Professor, dann dieser Franzose, da war noch so ein Geschäftsführer und so. Dann die Leute, wo wir halt dann letztendlich die Tests ja durchführen wollten. Also ich sehe mich da noch in dem ersten großen Meeting sitzen mit den ganzen Anzugsmenschen und wie jeder da so sein Interesse hatte und meine Interessen aber irgendwie so ein bisschen anders waren. Dann hatte ich dazu auch noch das Problem, wie das jetzt an der Uni läuft, weil das war dann am UKE und nicht an der Uni Hamburg, wo ich ja studiert hatte. Und es gab wirklich eine Hürde nach der anderen und ich habe gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und letztendlich sah es dann auch alles super aus. Also ich habe dann ja auch schon angefangen mit den Untersuchungen und mit dem Schreiben, hatte dann endlich den Uniplatz am UKE, PhD-Programm für Nichtmediziner, hatte diesen Job, also ich wurde bezahlt von dieser französischen Firma und wir hatten angefangen, so Tests zu machen über diesen Wirkstoff, den ich untersuchen wollte. Und dann hatte ich endlich halt diese Zusage von der Uni und dann bat mich der eine Franzose zum Gespräch und sagte mir, dass sie jetzt eigentlich schon genug Tests haben. Und für mich war das halt erst ein ganz, ganz kleiner Anfang von meiner Doktorarbeit. Und die meinten, ja, also eigentlich, sie hatten jetzt halt keine wirkliche Verwendung mehr für mich. Also sie wollten nicht mehr weiter forschen und ohne Forschung keine Doktorarbeit. Also von wirklich himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt war dieses Projekt gescheitert. Das war wirklich hart. Aber das Leben meint es ja schon irgendwie immer gut mit mir. Also ich bin weich gefallen, weil mir dann direkt über dieses Projekt hatte ich Kontakt zu so einer Firma. Die haben mir einen Job angeboten und da habe ich dann angefangen. War schon irgendwie ein Schlag für mich halt, dass es jetzt nicht mehr diese Doktorarbeit war, aber irgendwie, war es dann einfach so und es wäre auch noch ein langer Weg gewesen. Also heutzutage denke ich immer, ich bin heilfroh, ich weiß auch gar nicht, was ich mit diesem Doktor hätte anfangen wollen oder sollen. Und dann war ich in dieser Firma und habe da auch wieder, also auch da habe ich mich sehr getrieben gefühlt und ich erinnere mich, dass einfach dieser Job war sehr wichtig. Also ich habe das aus meiner heutigen Sicht sehr übertrieben ernst genommen und bin krank arbeiten gegangen, habe teilweise samstags noch als Friseurin gearbeitet, das hatte ich auch als Studentin teilweise gemacht, konnte mich davon nicht trennen, weil das auch echt ein schöner Job war bei einer lieben Freundin von mir und habe wirklich immer, also ich bin auf jeden Fall über meine Grenzen gegangen, wenn ich das heute mir so angucke. Habe da auch im Kleinen angefangen erstmal und dann aber recht schnell auch viel Verantwortung übernommen. Habe einen Vortrag gehalten auf so einer Messe, wenn ich daran zurückdenke, echt so eine ganz andere Welt, aber irgendwie wollte ich auch in dieser Welt sein. Und irgendwann hieß es bestimmt Gehaltsverhandlungen. Ich hatte mehr Verantwortung, ich wollte mehr Geld haben. Und der Chef meinte, nö. Und auch in den nächsten 2 Jahren kann ich Ihnen nicht versprechen, dass Sie mehr verdienen. Ja, und da dachte ich mir, was soll das denn? Also das hat sich für mich so ungerecht angefühlt, dass ich in dem Gespräch gesagt habe, okay, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als mir einen anderen Job zu suchen. Und ja, als guter Yogi macht man ja, was man sagt. Worte und Taten gehören zusammen. Und deswegen habe ich mich dann weiter beworben und dachte dann irgendwie, okay, kosmetische Forschung, hatte ich auch so langsam das Gefühl, ist ja irgendwie auch so ein bisschen oberflächlich und langweilig. Ich will was Nützlicheres tun und dachte dann klinische Forschung, Dermatologie, Hautkrankheiten, Heilen. Das hat doch irgendwie auch mehr Sinn und bin dann in die dermatologische Forschung gewechselt. Ja, immer noch aus so einer ziemlichen Getriebenheit und sowas erreichen wollen heraus dann in diesen nächsten Job gestartet. Und da musste ich jetzt schon noch mal ziemlich klein anfangen, weil klinische Forschung einfach noch mal ein ziemlich großes Feld ist, wo ich ja noch gar keine Erfahrung hatte. War dann da als Assistentin und da wurde ich ziemlich ausgebremst. Also ich war ja von diesem schneller, höher, weiter dann in dieser Assistentenstelle, wo ich am Anfang Sachen eingescannt habe, kopiert habe, natürlich gelesen habe, mich eingearbeitet habe, so Übersetzungen gemacht habe, halt so Zuarbeiten. Und da war auch irgendwie keine Eile, dass ich das ändern soll. Und da entstand in mir so eine Traurigkeit. Also ich weiß noch, bin ganz oft nach Hause und war wirklich unfassbar traurig, also schon fast verzweifelt, habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Irgendwie, ich habe mich eigentlich in meinem persönlichen Albtraum wiedergefunden. Ich dachte, ich bin jetzt eine Bürotussi. Ich habe jetzt einen 9-to-5-Job. Ich scanne, ich hefte ab. Der Horror. Es war wie so ein Huch, was mache ich hier eigentlich? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Also es war völlig fehl am Platz, habe ich mich gefühlt. Und es war wirklich, wirklich so eine Verzweiflung. Und ja, da hat es sich jetzt zugespitzt und dieser schon angesprochene Crash kam immer näher. Nebenher war ich ja auch weiter, also diese spirituelle Seite und der Yoga-Weg, der hatte sich ja schon immer weiter gebahnt und jetzt wurde irgendwann deutlich, okay, Glück im Außen, Edgy Badge gibt's nicht. Und da hatte ich jetzt so einen richtigen Zusammenbruch. Über den muss ich, glaube ich, echt eine extra Folge machen, das würde jetzt hier zu weit führen. Aber jetzt war ich plötzlich an einem Punkt, ausgebremst. Ich wusste nicht weiter, ich hatte das Gefühl, mein Leben verkackt. Was mache ich hier eigentlich? Ein Job, der irgendwie für mich gefühlt keinen Sinn gemacht hat. Und ich war dann auch richtig in so einem Weltschmerz. Also ich dachte auch, die Welt ist so schlecht und dann ja auch meine Erfahrung in Indien, wo man ja auch viel mit Armut und so konfrontiert wird und dachte, das ist doch, was soll das denn alles? Warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Habe mich auch wie so ein bisschen verantwortlich für das Leid der ganzen Welt gefühlt und dachte, ich muss das eigentlich verändern, aber ich habe mich hilflos gefühlt und dachte, ich kann ja gar nicht, ich bin so unbedeutend, ich kann gar nicht verändern. Noch dazu auch oft so ein Gefühl von, mir dürfte es gar nicht so schlecht gehen, weil ich habe ja diese schöne Kindheit gehabt. Das war wirklich ganz oft so, ich dachte, hä, ich habe doch alles, ich habe genug Essen, ich habe Eltern, ich habe also eine Familie, die mich liebt, ich habe Freunde, ich habe doch alles, mir darf es gar nicht so schlecht gehen. Aber es ging mir halt schlecht. Also ja, völliger Zusammenbruch. Dann war ich bei meinem Arzt, meinem Hausarzt, um mich krank schreiben zu lassen. Und der sagte zu mir, Sie sind jetzt gerade ganz weit unten, aber das Gute ist, von hier geht's nur noch bergauf. Vielleicht nicht immer stetig, sondern mit ein paar Wellenlinien. Aber spätestens im Sommer geht's Ihnen wieder gut. Es war so um Weihnachten, Silvester rum. Und der Arzt sollte Recht behalten. Ich habe dann eine Krankschreibung bekommen für 2 Wochen. Mich hat auch noch gestresst, ich war ja noch in der Probezeit und mir war ganz wichtig, nicht diesen Job zu verlieren. Und ich dachte, wenn ich jetzt lang krankgeschrieben werde, dann kündigen die mich bestimmt. Und ja, irgendwie habe ich mich auch da noch so unter Druck gefühlt, wieder schnell in diesen Job zu müssen. Ich hatte dann ein Riesenglück oder ich denke mal, es war Fügung, dass ich eine ganz tolle Therapeutin gefunden habe. Also ich hatte dann, das war ja so um die Feiertage und dachte so, Mist, jetzt kriegst du doch nirgendwo einen Termin, keiner ist erreichbar. Aber ich hatte dann noch, ich glaube an Silvester hatte ich die Zusage, also einen Terminvorschlag von der Therapeutin dann direkt, glaube ich, für den 2.1. oder 3.1. oder was. Was mir natürlich ein gutes Gefühl gegeben hat. Mit der Therapeutin hat sofort gepasst. Also heute sehe ich sie so als spirituelle Lehrerin, gehe immer noch ganz gern mal zu ihr, eine ganz weise Yogini. Es ist ein Segen, dass ich sie gefunden habe. Die hat mir wirklich in kurzer Zeit, hat sie mir geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Sie hat halt auch so Atemübungen und so gemacht, einfach wieder mich ins Spüren bringen. Also auch deswegen, das ist auch für mich der Yoga-Weg. Yoga ist der Weg nach innen, deswegen für mich zählt Therapie, zu Coaches gehen und so weiter und so fort, zählt für mich auch alles so zu diesem Yoga-Weg. Das war auch nicht kein Zuckerschlecken, also die war auch, hat mich nicht immer nur mit Samthandschuhen angefasst. Ich saß da manchmal heulend, so in meinem totalen Opfer, alles ist scheiße und es ist doch eh alles verkackt und hier gibt es kein Rauskommen. Und dann hat sie auch so Sachen gesagt wie, ja, also du kannst dir jetzt ein Burnout aussuchen und in eine Klinik gehen oder du kannst dir aussuchen, wieder weiterzumachen. Ach, das war hart, aber hatten wir irgendwie, sie hat einfach voll bei mir immer so den richtigen Ton getroffen oder das, ja, das Richtige in mir getroffen, was mich weitergebracht hat. Und eben für mich war, glaube ich, auch für diesen Heilungsprozess war es ganz wichtig, auch weiter meine Sicherheit, meine finanzielle Grundlage zu haben. Deswegen war ich total froh, dass ich mich gegen das Burnout entscheiden konnte. Und dann auch wieder da im Job war. Und ja, es war, wie mein Arzt gesagt hat, jetzt kein stetiger Weg bergauf. Es gab noch kleine Einbrüche, aber es war schon, also ich habe das Gefühl, da habe ich irgendwie so ein Turbo eingeschaltet, wo es wirklich nach diesem absoluten Tief ins wirklich sehr, sehr hoch ging. Und ich habe halt damals diesen ganz festen Entschluss gefasst, jetzt den Weg nach innen zu gehen, vor nichts mehr davon zu laufen, auf mich zu hören, mich ernst zu nehmen und ja, meinen Weg zu gehen. Und wie das dann so ist, wenn man sich auf den richtigen Weg macht, wurde das Leben auch viel leichter. Also plötzlich auch, was man so in diesen Yogastunden hört, in den Fluss kommen, manifestieren und so weiter und so fort, das fing alles so an, Sinn zu machen. Es war wirklich, eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, okay, wenn ich innerlich klar ausgerichtet bin, dann muss ich ja nur noch was denken und das wird wahr. Ich wollte dann unbedingt Vipassana machen, kurz nach diesem Zusammenbruch eigentlich schon. Vipassana, dieses krasse 10 Tage Schweigen und Meditieren, was ich auch nicht jedem raten würde, das so kurz nach so einer Krise zu machen. Aber ich wusste einfach, für mich ist das jetzt der Weg und ich habe mich auch gefestigt genug gefühlt. Und das war dann auch total toll. Dann wollte ich unbedingt 4 Monate nach Indien, hatte quasi nichts Erspartes, wusste noch gar nicht, wie das gehen soll. Aber auch das, es hat sich wirklich alles gefügt. In diesen 4 Monaten Indien habe ich die Yogalehrerausbildung gemacht, habe eine Ayurveda-Schule besucht, habe wirklich sehr intensive Erfahrungen da gehabt, bin auch tollen Lehrern immer wieder begegnet, meditiert, Pranayama und so weiter. Und ja, seitdem befinde ich mich auf diesem Weg recht intensiv. Und tatsächlich spüre ich immer mehr das Glück in mir, was ich mit so einem sehr, sehr motiviert ja auch im Außen gesucht habe, aber eben immer nur sehr kurzzeitig dort finden konnte. Ja, Wahnsinn, 3/4 Stunde vergangen. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, jetzt so die High- und Downlights euch berichtet zu haben. Auf das eine oder andere werde ich bestimmt noch mal extra eingehen. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich so das Wesentliche, was mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt gerade bin. Ich muss an ein Bild denken. Vielleicht hat es ja jemand von euch. Ich habe das mal wahrscheinlich auf Instagram oder so gesehen von so 2 Sternen am Himmel. Und der eine sagt zum anderen: In meinem letzten Leben war ich ein Mensch. Und der andere sagt sowas wie: Echt, ist ja krass. Ich weiß nicht mehr genau, was da stand, aber so nach dem Motto war das. Und das finde ich so passend, weil dieses menschliche Leben ist schon echt krass. Also, es ist toll, aber es kann auch echt schwer sein. Und letztendlich auch ein Satz aus meiner Yogalehrerausbildung, als ich dann da die 4 Monate unterwegs war, da sagte eine Mitstudentin am ersten Tag zu mir: We are in this together. Und auch das sagt irgendwie so schön, weil es heißt irgendwie ja, es ist nicht leicht, aber wir sind ja nicht allein. Und auch das kann man, finde ich, ganz schön aufs ganze Leben beziehen. Ja, wir sind hier alle zusammen auf dieser Reise. Irgendwie hat jeder seine individuellen Herausforderungen, aber viele haben wir ja auch gemeinsam. Und ich bin ganz gespannt, ob du vielleicht dich in irgendwas wiederfinden konntest von dem, was ich jetzt so berichtet habe. Ob du ja dich in irgendwas erkennen konntest, ob du vielleicht ähnliche Gedanken, Gefühle, Erfahrungen gemacht hast, dann lass mich das total gerne wissen. Ich habe jetzt gefühlt mich so ein bisschen nackig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das auch so empfindest. Vielleicht fandst du es auch noch gar nicht so wahnsinnig persönlich. Für mich ist es noch ein neues Medium hier. Und da so in die weite Öffentlichkeit hinaus, um mein Leben zu erzählen, ist auf jeden Fall ein Schritt. Deswegen interessiert es mich total, bei wem das wohl so ankommt, wer vielleicht was damit anfangen konnte. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich bei mir meldest mit einem kleinen Feedback oder deinen persönlichen Erfahrungen, Gedanken, Gefühlen dazu. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Liebe. Namaste. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Hinterlasse mir sehr gerne bei dem entsprechenden Post auf Instagram einen Kommentar mit deinen Gedanken zu der Folge. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Mit positiven Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes, kannst du mich und meine Arbeit unterstützen. Mehr über mich und meine Angebote erfährst du auch auf www.lealemang.de und auf meinem Instagram-Profil @lea.lemang. Ich freue mich, wenn du bald wieder zuhörst oder wir uns in einer meiner Yoga-Klassen sehen. Danke für dein Dasein. Namaste.